Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen und einen schönen Feiertag.
Ja, ja, heute ist Tag der Deutschen Einheit.
Zum 33. Mal.
Ja, und für mich hat er gleich eine doppelte Bedeutung, weil es ist auch der Tag der Deutschen Einheit zwischen meiner mittlerweile seit vielen Jahren Ehefrau und mir.
Ach,
weil wir
schön.
Sind wirklich am Tag der Deutschen Einheit nach einer Sendung, die ich bei Radio 1 mal hatte, zusammengekommen. Insofern feiern wir heute doppelt.
Ach, wie schön. Weißt du denn auch noch, wo du sozusagen am eigentlichen Tag der Geschehnisse sozusagen am 9. November 89 warst, wo dann da tatsächlich die Mauer fiel?
Ich war 14. Ich wohnte ja damals in Spandau in so einer, also heute würde man sagen Plattenbau, aber damals war das Neubausiedlung.
Ja.
Im 6. Stock. Ich war allein zu Hause. Meine Eltern waren irgendwie, also mein Vater und seine Freundin waren irgendwie in Westdeutschland und war halt da. War öfter mal so, war cool für mich. Und ich guckte abends fern und sah dann irgendwie eine Abendschau oder so, ja, die Mauer ist weg. Und ich dachte nur so, ja, ja, verarsch mich mal. Es war überhaupt, es war so absolut unmöglich in meinem Kopf. Es ging gar nicht. Naja, und dann bin ich halt schlafen gegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und da war die Mauer immer noch weg. Und dann fing ich an, das zu realisieren. Mhm. Und dann habe ich auch mal mit meinem Vater telefoniert. Das war ja damals nichts irgendwie. Ich rufe den auf dem Handy an. War ja, ja nicht, gab es nicht. Ne? So. Und dann war irgendwie klar, ja, jetzt ist alles anders. Nie wieder warten an der Transitstrecke, nie wieder Intershop. Und hey, meine Ostverwandtschaft, meine Tante Inge, jederzeit besuchen ohne Stress. Das war schon irgendwie abgefahren.
Ja, Wahnsinn.
Du bist ja deutlich jünger als ich. Also kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
Ich war noch ein bisschen kleiner, genau. Nee, es ist nur so dunkel irgendwie. Also ich kann mich natürlich noch erinnern, dass es irgendwie, dass wir mit meinen Eltern vorm Fernseher saßen und alle so ganz gebannt waren. Ja, also ich habe natürlich verstanden, dass hier irgendwas Bedeutsames, Schwerwiegendes sozusagen passiert, aber ich konnte es nicht so richtig einordnen.
Viel hat sich getan in den letzten 33 Jahren und ja, also was damals den Fall der Mauer und auch die Wiedervereinigung in Gang gebracht hat, nämlich ein Akt der Demokratie, das findet heute ganz gerne mal digital statt und deswegen anlässlich des Feiertags, Sidonie, gucken wir mal, wie Demokratie heute funktioniert, oder?
Ja, genau. Und welche Rolle eben auch digitale Medien und das Internet sozusagen für politische Meinungsbildung spielen.
Und trotzdem ist es eine ganz normale Folge und deswegen gibt es jetzt erstmal aktuelle News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, schon bald heißt es für den Eco und viele andere Menschen Moin Moin aus Hamburg. In der Hansestadt findet nämlich vom 21. bis zum 26. Oktober in diesem Jahr die 78. Jahreshauptversammlung der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kurz ICANN, statt. Das sagt jetzt wahrscheinlich den meisten Menschen erstmal nichts. Die ICANN ist aber tatsächlich eine gar nicht so unwichtige Organisation für das Funktionieren des World Wide Web, unseres Internets, denn sie ist quasi eine unabhängige Verwaltung des Internets. Also sie koordiniert zum Beispiel unter anderem das Domain Name System, also die Vergabe von einmaligen Namen und Adressen im Internet und die Zuteilung von IP-Adressen. Und sie trifft sich eben mehrmals im Jahr und einmal im Jahr gibt es so ein großes Haupttreffen. Da kommen dann aus der ganzen Welt rund 2500 Gäste zusammen, um eben gemeinsam zentrale Entscheidungen für den Betrieb des Internets zu treffen. Das ist nämlich ja ganz wichtig zu wissen, diese ICANN ist eben keine staatliche Organisation, sondern sozusagen eine unabhängige, überstaatliche Multi-Stakeholder-Organisation, wo eben Akteure aus Unternehmen, aus Nichtregierungsorganisationen und selbst Privatpersonen mitmachen können sozusagen. Und die bilden alle zusammen diese Internetverwaltung. Ich finde, das ist eigentlich ganz großartig. Und das letzte Treffen in Deutschland war tatsächlich schon 1999 und deswegen sind wir ganz stolz, dass wir ja, es erreicht haben, dass eben dieses Jahr Hamburg als Austragungsort wieder mit im Rennen ist. Und
wir packen Hamburg wieder auf die Karte.
Wir
würde
packen
jetzt,
Hamburg wieder auf
Jan
die Karte.
Lesing.
Genau. Ja.
ICANN, Digga.
Ja, und es können sozusagen, also wer Interesse hat, kann hier auch teilnehmen, kann sich registrieren. Das Ganze ist kostenlos. Wie das funktioniert und wo man sich da anmelden kann, das packen wir alles auch nochmal als Info mit Link in die Shownotes.
Das ist fast so ein spannendes Thema, da müsste man mal eine Sonderfolge dazu machen, oder? Das Ding mal als
das
Thema
machen wir
hier
doch glatt.
Na, das machen wir natürlich rechtzeitig, aber nicht in dieser Woche. In dieser Woche ist ja Tag der Deutschen Einheit. Und wir kommen zur zweiten News. Das Energieeffizienzgesetz. Ja, da klingelt es bei vielen. Da haben wir auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal was drüber gehört und auch drüber gesprochen. Es ist beschlossene Sache. Ja, eigentlich sollte das ja schon sozusagen vor der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli beschlossen werden. Aber da waren wohl zu viele schon am Flughafen oder auf dem Weg in die Ferien. Man war nicht beschlussfähig. Ein bisschen nachgearbeitet wurde nochmal an dem Energieeffizienzgesetz. Jetzt ist es beschlossene Sache. Und das ist einerseits natürlich eine tolle Sache. Da ist auch die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen ganz klar der Meinung, da sind deutliche Potenziale für den Klimaschutz drin. Aber es gibt einen ganz riesigen Kritikpunkt und das ist einfach die Physik oder beziehungsweise das Missachten der Physik. Denn im neuen Gesetz festgeschrieben ist sozusagen ein PUE, ein Power Usage Effectiveness Wert von 1,2. Und das ist deutlich krasser, als es ursprünglich gedacht war und führt zu einem echten Problem. Erst war von 1,3 die Rede, jetzt ist es 1,2. Kurz zur Erklärung, das klingt so nach, ja, es sind ja nicht mal 10%. Das stimmt aber nicht, weil der Power Usage Effectiveness Wert, der beschreibt, wie viel Strom gebraucht wird, um eine Kilowattstunde Rechenpower zu haben. Das heißt also, die 1 vorne, die ist die Kilowattstunde Rechenpower und das Komma irgendwas dahinter ist die Energie, die es zum Betreiben, zum Kühlen oder so bedürfen darf, damit da dieser Wert noch eingehalten wird. Was also bedeutet, geht man von 1,3 auf 1,2 runter, ist es ein Drittel der Energie, die man bisher zum Kühlen aufwenden durfte. Und das wird richtig große Probleme aufwerfen. Ich fürchte, wenn da nicht noch nachgeschärft wird, dann werden Rechenzentrumsbetreiber sich gut überlegen, ob sie hier in unseren Gefilden überhaupt noch Rechenzentren bauen, weil das wird richtig große Probleme aufwerfen. Also ich denke, darüber werden wir auch in diesem Podcast bestimmt noch das eine oder andere Mal reden.
Ich fürchte auch, ja. Absolut. Ja, bisschen ernstes und sensibles Thema zum Schluss. Der sexuelle Missbrauch von Kindern im Internet geht uns natürlich alle an. Wir setzen uns mit der Eco-Beschwerdestelle ja schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich dafür ein, dass wir sowas im Internet bekämpfen. Und wir sind uns alle einig, dass es ein großes Problem ist und eine große Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Umstritten ist allerdings, wie das passieren soll. Es gibt aktuell Pläne der EU-Kommission in diesem Kontext, die eben im Kampf gegen Kindesmissbrauch eine sogenannte Chat-Kontrolle einführen will. Ja, vielleicht habt ihr in den letzten Monaten auch schon mal davon gehört. Wird die Chat-Kontrolle umgesetzt, heißt das quasi, dass sämtliche Messenger-Dienste in der Konsequenz alle Nachrichteninhalte durchleuchten müssten. Also alles, was wir alle so auf WhatsApp und anderen Messengern schreiben, könnte dann durchleuchtet werden. Und das ist natürlich etwas, was die Privatsphäre von hunderten Millionen auch unbescholtenen Menschen massiv einschränken würde. Deswegen sehen wir das sehr kritisch und nicht nur wir im ECO, sondern auch viele andere Landesregierungen tatsächlich. Gerade hat der Nationalrat des Schweizer Parlaments ganz klar gegen die sogenannte CSAM-Verordnung gestimmt und auch in europäischen Mitgliedstaaten wie Österreich, Polen und den Niederlanden haben sich Parlamente bereits gegen das geplante Gesetz ausgesprochen. Es bleibt allerdings spannend, denn eigentlich hätten eben die Innen- und Justizminister der EU-Länder die Position des EU-Rats zum Gesetzentwurf letzte Woche beschließen sollen. Doch die spanische Ratspräsidentschaft hat das Thema dann doch kurzfristig nochmal von der Tagesordnung genommen, weil es eben aktuell keine Mehrheit für diesen Gesetzestext gibt. Deswegen wird hier weiter verhandelt.
Ja, hoffentlich kommt es da noch zu einer sinnvollen Veränderung des Gesetzestextes, weil sonst, was nützt mir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung meiner Messenger-Nachrichten, wenn denn doch wieder jemand mitliest? Naja, abwarten, was daraus wird. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema der heutigen Folge, Tag der Deutschen Einheit, die Demokratie, demokratische Prozesse. Damals, wir versetzen uns mal kurz zurück ins Technikjahr 1989 beziehungsweise 1990. Wir hatten ein Faxgerät und waren damit ziemlich weit vorne. Und ich weiß noch, wie ich damals ein Faxgerät, es war ein Tick später, installiert habe bei der deutschen Stimme von Richard Gere, das war 3-4 Jahre später, ja, Hubertus Bengsch. Liebe Grüße, falls du das hörst, lieber Hupsi, der dann zu mir noch sagte, wie, Moment, das druckt jetzt hier auf mein Papier? Crazy. Also der war noch davon ausgegangen, dass das irgendwie durch diese Telefonleitung gebeamt wird, aber es gab kein Internet, es gab auch noch keine Handys, bestenfalls sogenannte Porties, das waren diese Koffer.
Diese mit einer, riesigen Dinger,
Kabel
genau,
und einem Hörer dran, damit sind manche Leute rumgelaufen. Ja. Und ansonsten, ja, haben wir CDs gehört, ne? Das war's eigentlich
so. PCs gab's aber tatsächlich auch schon. Die waren natürlich noch nicht so richtig leistungsstark. Windows 3 erschien tatsächlich auch im Jahr 1990. Also so ein bisschen was gab's schon, aber vom Internet, so wie wir es kennen, waren wir natürlich noch weit entfernt.
jeder war so ein bisschen für sich mit seiner Technik. Mittlerweile ist das ja ganz anders und darum haben sich auch demokratische Prozesse verändert und viel Demokratie und leider auch viel Antidemokratisches findet in den virtuellen Weiten statt und deswegen haben wir da mal ein kleines kurz zusammengefasst für euch.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die Politik und demokratische Prozesse werden immer digitaler und finden zunehmend im Netz statt. Sei es, dass Politikerinnen und Politiker ihre Information oder ihre Meinung online oder über Social Media teilen oder Bürgerinnen und Bürger das Internet immer häufiger nutzen, um Online-Petitionen einzureichen oder über Plattformen wie Frag den Staat oder der Konsultationswebseite der Europäischen Kommission digital Transparenz einzufordern. Welche zentrale Bedeutung und Effekte Online-Dienste mittlerweile für politische Geschehnisse haben können, wissen wir spätestens seit dem arabischen Frühling. Die gängigsten Definitionen sprechen drei wesentliche Merkmale digitaler Demokratie an. Erstens, digitale Information. Bürgerinnen und Bürger nutzen Webseiten von Parteien und Institutionen, Open Data, Online-Behördengänge oder Beratung, um sich politisch zu informieren. Zweitens, der digitale Austausch. Durch die aktive Beteiligung in Diskussionsforen oder das Weiterverbreiten und Kommentieren von politischen Beiträgen findet Meinungsbildung heute häufig digital statt. Und drittens, die digitale Partizipation. Online-Petitionen, digitale Befragungen und Bürgerbeteiligung erleichtern heute zunehmend das politische Engagement. Viele neue digitale Formate, Tools und Seiten zeigen uns, wie gut Demokratie im Netz funktionieren kann. Dazu gehören unter anderem digitale Wahlhilfetools, Portale zur Nachvollziehbarkeit des parlamentarischen Geschehens, Portale für Petitionen, E-Learning-Plattformen und Diskussionsforen. Eine Liste dieser Webseiten gibt's in den Shownotes.
Ja, 1989, 1990. Ich glaube, ich hatte damals noch ein Amiga 500 mit Speichererweiterung auf 1 Megabyte, konnte also alles zocken, was ich wollte. Ich weiß, in den späten 80er Jahren ging das auch mit dem Internet, zumindest im Westen, irgendwie so los, noch als Forschungsnetzwerk. Wie war es eigentlich hinter dem Eisernen Vorhang, also in der DDR, gab es da hinter der Mauer, gab es da sowas wie Internet schon?
Ja, es ist tatsächlich so, wir haben ja jetzt am Anfang schon was von Top-Level-Domains und der ICANN gehört und tatsächlich in den 1980er Jahren wurde diese Liste in den USA erstellt, in der eben alle damaligen Länder so ein Kürzel zugeteilt bekommen haben, ne? DE für Deutschland, IT für Italien und so weiter. Und die DDR erhielt damals ein DD. Also .dd. Allerdings so eine richtige Top-Level-Domain hat die DDR dann eben nicht erhalten, weil sie sich dazu auf einer offiziellen Liste hätte eintragen müssen, die vom US-Wirtschaftsministerium geregelt wurde noch damals. Und das fanden die dann in der DDR nicht so toll, haben dann versucht, irgendwie einen Weg zu finden, wie man diese Behörde umgehen könnte und trotzdem eine Top-Level-Domain erhalten könnte. Das hat dann aber so lange gedauert, wie es wahrscheinlich auch immer gedauert hat, bis man einen neuen Trabi bekommen hat. Dann gab es die DDR nämlich dann in der Zwischenzeit eben schon nicht mehr. Das Thema hatte sich dann erledigt und die Endung .dd wurde aus der Länderliste gelöscht. Ganz internetlos ging es aber in der DDR trotzdem nicht zu. In Jena nutzte zum Beispiel die Uni eine Intranet-Lösung, eben mit der Domain unijena.dd oder ich glaube rz-uni-jena.dd, um eben so intern kommunizieren zu können und auch mit Carl Zeiss damals, ein großes, wichtiges Unternehmen ja schon, in Jena Optik kommunizieren zu können, zu wissenschaftlichen Zwecken sozusagen. Ja, also wir sehen, so ein bisschen digital war die DDR tatsächlich schon unterwegs.
Und die Frage ist, was wäre gewesen, wenn sie viel digitaler gewesen wäre? Also wenn entweder das Internet früher sich durchgesetzt hätte oder wenn die DDR länger bestanden hätte. Du hast dich da ja auf ein ganz spannendes Gedankenexperiment eingelassen, Sidoni, oder?
Genau.
Im Gespräch.
Ja, 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung feiern wir heute am 3. Oktober erneut den Tag der deutschen Einheit und beschäftigen uns in diesem Kontext mit der Bedeutung des Internets und der Digitalisierung für politische Meinungsbildungsprozesse und Demokratiebewegungen im weitesten Sinne. Unbestritten ist, denke ich, dass die Digitalisierung für die Demokratie eine immer größere Rolle spielt. Es entstehen neue Möglichkeiten der digitalen Partizipation und des Meinungsaustauschs von Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig ist aber auch klar, können sich natürlich im Internet auch Falschinformationen rasant verbreiten und etwa zur Meinungsmanipulation bei Wahlen beitragen. Wir wollen heute mal ein kleines Gedankenexperiment wagen und uns fragen, was wohl passiert wäre, wenn das Internet und die digitale Transformation schon zu DDR-Zeiten existiert hätten. Wie wäre unsere deutsche Freiheitsgeschichte dann verlaufen? Dazu spreche ich heute mit Helmut Müller-Enbergs. Er ist Historiker und Experte für Spionage und die Geschichte der Behörde für Staatssicherheit, kurz Stasi. Unter anderem war er als Wissenschaftler im Stasi-Archiv tätig und von 2015 bis 2021 leitete er die Spionageabwehr des Berliner Verfassungsschutzes. Nun forscht er im Auftrag der Berliner Senatorin für Inneres und Digitalisierung, Iris Spranger, weiter zur Geschichte dieser Behörde. Hallo, Herr Müller-Enbergs. Willkommen hier beim Ohr am Netz.
Ich grüße Sie.
Ja, Herr Müller-Enbergs, es ist Tag der Deutschen Einheit und 33 Jahre nach der Wiedervereinigung fragen wir uns heute, was wäre wohl geschehen, wenn die Welt von damals schon auf dem technischen Stand von heute gewesen wäre? Welche Rolle hätte das Internet und digitale Kommunikation wohl für die Freiheitsbewegung in der DDR gespielt? Hätte es dann vielleicht eine friedliche Revolution der DDR-Bürger und Bürgerinnen im Internet gegeben? Was meinen Sie?
Eine friedliche Revolution im Internet? Bringt ja den Staat auch nicht zum Einstürzen. Da braucht es eine richtige Revolution. Ich kann mir vorstellen, dass der Kalte Krieg mit dem Internet so richtig spannend, lebhaft und aufreizend geworden wäre. Stellen Sie sich vor, die interne Vernetzung der diversen Oppositionsgruppen hätte dann blitzschnell mobilisieren können, Demonstrationen, Besetzungen. Und auch Flugblättertexte hätten nicht mühsam mit der Post verschickt werden müssen. Ein riesiges Plus Revolutionäre, die sich gar nicht als Revolutionäre gefühlt haben. Aber das Ministerium für Staatssicherheit war keine Heilsarmee, sondern ein sehr erfahrener Kritikkrieger. Die Hochkultur unrichtiger, falscher, verfälschender Informationen hat sie wie ihren Sport auch Weltmaßstab gedreht. Hervorragende Fehlinterpretationen und Falschinformationen sind gespielt worden. Das steht fest. Und das hätten die Genossinnen und Genossen mit einer lustvollen Energie mit Hilfe des Internets auch gemacht. Und hier beginnt das Problem. Was ist wahr? Was trifft zu? Welche Stimme der künstlichen Intelligenz ist nun mein Nachbar? Aber da der Staat ohnehin insolvent war, wäre er nur anders gestorben.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Rolle der Stasi. Wir wissen ja, dass das DDR-Regime eben in Form der Stasi, der Behörde für Staatssicherheit, die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere natürlich solche, die potenziell kritisch gegenüber dem System eingestellt waren, systematisch und in großem Stil ausspionieren und überwachen ließ. Welche Rolle hätte denn das Internet für diese Spionageaktivitäten spielen können? Beziehungsweise wie hätte die DDR wohl versucht, ihr System eben zu schützen, wenn jeder Bürger, jede Bürgerin ganz einfach Zugriff via Smartphone, via Tablet zu Nachrichten aus der ganzen Welt gehabt hätte?
Die Antwort liegt in der Geschichte. Die Bundesrepublik Deutschland hat Informationen via Lautsprecher über die Mauer gesendet. Und was hat die Staatssicherheit gemacht? Sie hat Kraft dagegen gesetzt. Bundesbürger haben Luftballons mit Informationen um die DDR durch die Luft geschickt. Das hat die DDR-Staatssicherheit gemacht, die Flugblätter und die Luftballons wieder eingesammelt. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor hatte hervorragende aufklärerische Sendung. Was hat die DDR gemacht und ihr Jugendverband Freie Deutsche Jugend? Sie haben die Empfangsantennen versucht umzudrehen und auch Störsender zu etablieren. Worauf ich hinaus will. Sie haben versucht, in DDR immer eine Antwort zu finden, um irgendwie den Informationsfluss zu konterkarieren.
Also ähnlich wie das Regime zum Beispiel in China und andere heute auch machen.
Darauf will ich jetzt hinausgehen. Und ich will noch als letztes sagen, Sie haben auch versucht, die Fernsehsendungen zu unterdrücken. Also mit wenigen Landstrichen, die haben alle das sogenannte Westfernsehen gesehen. Das heißt, den Informationskrieg hatte die Staatssicherheit und die SED-Führer und die DDR ohnehin immer verloren. Und in Sachen Internet hätten die Genossen und Genossen vermutlich enorme Gelder angefasst, um so eine Informationsglocke zu setzen, wie etwa in China oder in Russland oder in anderen Staaten, wo gewisse Zugänge schlicht verschlossen sind. Und das macht die Sache sehr, sehr aufreizend, denn dann hätte die Staatssicherheit inszenieren können, Westinformationen, Westsender, um die eigene Bevölkerung in die Irre zu führen. Da wäre Internet ein starkes Medium gewesen. Wir setzen jetzt mal stillschweigend voraus, dass der Sozialismus überhaupt so viele Computer und Mobiles hätte zur Verfügung gestellt. Tun wir mal so, wäre das der Fall. Das heißt, die Bürger hätten Schwierigkeiten gehabt, was falsch und wahr der Information hinzubekommen. Sie hätten ausgewählte Informationen bekommen und auch Desinformationen. Damit hat die Staatssicherheit, über die wir jetzt in der Hauptseite auch sprechen müssen, als wichtigstes Herrschaftsmittel, schon immer gespielt. Denken Sie nur, die Kampagne der AIDS-Virus ist aus einem amerikanischen Labor irgendwie rausgehüpft in die Menschen rein und hätte sie ins Unglück gestürzt. Eine Desinformation, die aber wirkungsmächtig. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Über einen Satz, egal welche Informationen sie gespielt hätten, der Alltag, der unmittelbare Alltag der Menschen in der DDR machte klar, Geschäfte sind zu leer geworden. Der Wohlstand wurde immer kleiner, wobei im Sozialismus vom Wohlstand zu sprechen schon eine schwere Bürde darstellt. Das heißt, die Gesellschaft hätte auch ohne jegliche Information gespürt, es geht nicht. Und das Wichtigste, denn damals war tatsächlich die Sowjetunion, die den damaligen Chef Gorbatschow signalisiert hat, die Panzer würden nicht mehr aus Binnenzimmerbleiben sitzen.
Ja, das DDR-Regime war ja eigentlich relativ technikbesessen. Technologie an sich genoss ja eigentlich in der DDR einen sehr hohen Stellenwert. Die technische Intelligenz galt als Elite des Staates, bekam ja auch etliche Zusatzleistungen, eine Zusatzrente, war ja auch damals schon durchaus diverser aufgestellt als wir teilweise heute. Jugendliche wurden durch diverse Veranstaltungen dazu ermutigt, eben Techniker oder Erfinder zu werden. Erwachsene konnten sich jederzeit weiterbilden. Also hoher Stellenwert von Technik. Hätte nicht das Thema Softwareentwicklung eigentlich das ideale Thema, der ideale Zweig für die DDR werden können? Also so ein neuer Wirtschaftszweig, der ja eben auch ohne Rohstoffe eigentlich funktioniert, keine Maschinen braucht, sondern eben nur Wissen und Fachkräfte, also so eine Art DDR Silicon Valley?
Die Überlegung, aus der DDR ein technologisches Wunderparadies zu basteln, war in Kreisen der jungen technischen Intelligenz, wie das damals hieß, und in der Staatssicherheit das Thema schlechthin. Man war sich bewusst, man muss mithalten. Man sollte nicht über den 1-Megabyte-Chip nachdenken, sondern gleich ganz groß einsteigen, schon den 4-Megabyte-Chip in den 80er Jahren diskutieren. Aber die technische Intelligenz schlug gegen die Klippen der intellektuell schwachen Ressourcen des dafür zuständigen Wirtschaftsministers Günther Mitter. Seine Welt, seine kleinbürgerliche, klitzekleine Welt in Wandlitz erlaubte nicht wirklich zu verstehen, dass man hätte alles auf eine Karte setzen müssen, den technologischen Wettlauf mitzumachen und zu gewinnen. Stattdessen musste man sich kümmern um Bananen im Sommer und einen Urlaub, vielleicht in Albanien. Sie haben die Zeichen der Zeit verpasst. Und jetzt kommt es. Es gab jemanden, der sein ganzes Vermögen darauf gesetzt hat, genau das zu tun. Der Vorgänger von Erich Honecker, Walter Ulbricht, der hatte es kapiert. Er hat eine kybernetische Revolution verlangt. Er hat gesagt, naja, Karl Marx mag ja den Verstand streicheln, aber er macht mich satt. Wir müssen ganz vorne bei der Technologie sein und das Modernste weltweit kriegen. Und deshalb wurde die Staatssicherheit angehalten, ihr Agentennetz im Westen. Jeder Zweite sollte Patente, Musterverfahren, Know-how beschaffen. Aber was nützt die modernste Technologie, wenn man damit ein altes Holzauto in Bewegung setzen muss? Hier stimmte die Entwicklung in der DDR nicht mit den Erfordernissen überein. Silicon Valley wäre eine Chance gewesen, denn der Zuse kommt ja aus Hoyerswerda. Mhm. Früher mal Brandenburg, jetzt können sich das die Sachsen in die Brust heften. Man hat da was verschlagen. Der Sozialismus war nicht selber.
Ja, herzlichen Dank, Herr Müller-Enbergs, für dieses Gedankenspiel. Was wäre gewesen, wenn es zu den DDR-Zeiten das Internet schon gegeben hätte, beziehungsweise welche Rolle hätte Digitalisierung für die deutsche Einheit spielen können? Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und die spannenden Hintergründe. Danke, dass Sie da waren.
Im Gespräch.
Ja, wir haben jetzt ja schon mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen und so ein bisschen darüber gesprochen, welche Rolle das Internet in der DDR gespielt haben könnte, wenn es es damals schon gegeben hätte. Jetzt wollen wir so ein bisschen auf das Hier und Jetzt schauen und vielleicht auch auf die Zukunft und darüber sprechen, welche Rolle Digitalisierung für politische Kommunikationsprozesse hat. Das Weizenbaum-Institut erforscht interdisziplinär und grundlagenorientiert, wie sich die Gesellschaft durch Digitalisierung wandelt, mit dem Ziel, eben Dynamiken, Mechanismen und Implikationen der Digitalisierung besser zu verstehen und daraus dann natürlich auch Gestaltungsoptionen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu entwickeln. Das interessiert uns auch als Digitalverband, deswegen ist unser Geschäftsführer Alexander Rabe auch im Beirat des Weizenbaum-Instituts. Und ja, ich spreche jetzt mit Professor Dr. Christoph Neuberger. Er ist Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Partizipation an der Freien Universität Berlin und wissenschaftlicher Geschäftsführer und Direktor des Weizenbaum-Instituts. Hallo, Herr Professor Neuberger.
Hallo, Frau Krug.
Ihr Institut hat ja jüngst den jährlichen Weizenbaum-Report zur politischen Partizipation in Deutschland veröffentlicht. Darin werden ja unter anderem auch Einstellungen der Bevölkerung zu Politik und digitalen Medien analysiert und so das Phänomen der Zivilcourage im Internet ein bisschen betrachtet. Was sind denn so zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Rolle des Internets und digitaler Medien für politische Partizipation?
Ja, wir haben den Weizenbaum-Report das vierte Mal vorgelegt, seit 2019. Befragt ein Team jährlich in einem Panel repräsentativ Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über ihr politisches Partizipationsverhalten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig in einer liberalen Demokratie, wo wir als mündige Bürgerinnen, als mündige Bürger ja aufgefordert sind, uns auch am politischen Geschehen zu beteiligen mit eigenen Stellungnahmen an diesen Meinungsbildungsprozessen. Was wir beobachten können, das sind die neuesten Zahlen für 2022, dass es da eine durchaus unterschiedliche Entwicklung gibt. Wir haben rückläufige Entwicklungen bei eher traditionellen Formen der Beteiligung, etwa Mitgliedschaft in einer Partei, Kontakt mit Politikerinnen und Politikern, die Übernahme eines Ehrenamts oder auch das Engagement im Offline-Bereich bei politischer Mobilisierung. Was nicht überraschend ist, ist, dass die digitale Partizipation relativ stabil geblieben ist. Rund ein Viertel der Befragten kommentiert und teilt politische Inhalte in den sozialen Medien, beispielsweise auch Formen der sogenannten Lebensstilpolitik sind relativ stabil geblieben, also wenn es um den bewussten Kauf oder den Verzicht bestimmter Produkte geht, also im Zusammenhang etwa mit dem Thema Nachhaltigkeit. Insofern haben wir da ein relativ differenziertes Bild, können aber deutlich erkennen, dass die digitale Welt mittlerweile eine sehr große Rolle spielt für die politische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.
Es gibt ja so gewisse Phänomene und Effekte digitaler Medien auf politische Kommunikation oder generell politischer Kommunikation im Netz, ne? Also da gibt es ja zum Beispiel das Phänomen, dass sich in Krisensituationen so die öffentliche Meinung eher in Richtung der Regierung oder der gerade des Amtsinhabers sozusagen bewegt. Das bezeichnen Sie, glaube ich, im Report als Rally Around the Flag-Effekt. Was ist genau darunter zu verstehen und welche Effekte haben Sie noch beobachtet, die aktuell einfach ja, auffällig sind in der politischen Partizipation und Kommunikation im Netz?
Ja, in der Tat sehen wir solche Unterschiede in den verschiedenen Jahren, in den letzten Jahren insbesondere, wo es ja doch eine Reihe von Krisen gegeben hat, dass diese besonderen Ereignisse auch Einfluss nehmen auf das Antwortverhalten. Das hat auch dieses Team, ich darf kurz die Namen nennen, um Martin Emmer, Katharina Heger, Sophie Jokost und Christian Strippel, die diese Befragung jährlich durchführen. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass die Pandemie genau diesen Rally-Around-the-Flag-Effekt ausgelöst hat, den kennen wir eigentlich zunächst mal im Zusammenhang von Kriegen, wo dann patriotistische Gefühle aufkommen und man sich dann um die Regierung schart. Diesen Effekt konnten wir auch während der Pandemie beobachten, dass es da einen Einstieg gegeben hat des Vertrauens der deutschen Bevölkerung in die Regierung. Interessanterweise haben dann die neuen Zahlen für 2022, die jetzt beeinflusst sind durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, keinen vergleichbaren Effekt gezeigt. Da ist das Vertrauen in die Regierung relativ stabil geblieben. Die Werte haben sich also da kaum verändert. Das kann man doch als positiv interpretieren mit, sagen wir mal, einem kritischen Bewusstsein in der Bevölkerung. Also, dass man auch jetzt in solchen Extremsituationen ein kritisches Bewusstsein behält. Wie überhaupt Vertrauenswerte, glaube ich, weder in die Regierung noch in die Medien nicht dann gut sind, wenn sie maximal sind. Ich glaube, so ein mittleres Niveau des Vertrauens ist immer gut. Das drückt, glaube ich, aus, dass in einer Demokratie dann unter Bürgerinnen und Bürgern auch ein kritisches Bewusstsein vorhanden ist.
Stichwort Fake News, also Fehlinformationen, Verleumdungen im Netz nehmen ja leider immer mehr zu und spielen natürlich auch im Rahmen von Wahlkämpfen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, wenn wir zum Beispiel die US-Wahlen anschauen, eine immer größere Rolle. Das führt jetzt vielleicht nicht gleich zu einer Spaltung der Gesellschaft, ist aber nichtsdestotrotz natürlich, birgt das Potenzial natürlich für aggressive Strömungen. Können Sie da eine Prognose wagen? Was erwarten Sie? Wird sich dieses politische Phänomen, diese politischen Strömungen weiterentwickeln? Wie bedrohlich sind Fake News für unsere Demokratie? Und vielleicht auch, wie kann man hier gegensteuern?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also das Thema Wahrheit, Fake News, Verschwörungsmythen, Desinformation, das hat nicht nur in der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern auch in der Forschung in den letzten Jahren sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Man muss da ein bisschen wie immer differenzieren, wenn man sich die empirischen Studien ansieht. Also wenn man schaut, wie groß die Verbreitung ist, wenn man das jetzt auf die Gesamtmenge der Informationen bezieht im Internet, dann zeigen Studien, dass sich das dann doch im Promillebereich abspielt, der Anteil von Falschinformationen. Allerdings sehr ungleich verteilt. Also ein Großteil der Internetnutzenden ist wenig bis selten konfrontiert mit Falschinformationen, allerdings ein kleinerer Teil doch sehr häufig. Also insofern kann man da jetzt auch nicht Entwarnung geben. Und wir erleben ja auch immer wieder, dass auch gezielt nun Falschinformationen verbreitet werden, um politisch Einfluss zu nehmen, um politische Gegner zu denunzieren. Und gerade in Krisenzeiten passiert das relativ häufig. Wir haben es während der Pandemie erlebt. Wir erleben das jetzt in Kriegszeiten, dass gezielt Falschinformationen gestreut werden, auch aus dem Ausland, die russische Propaganda. Denken Sie an das mittlerweile ja nicht mehr zugängliche Angebot RT Deutsch, wo solche Falschinformationen verbreitet worden sind. Also man darf es einerseits nicht überschätzen, muss allerdings sehen, dass gerade in kritischen Situationen Falschinformationen große Bedeutung gewinnen können. Es allerdings, diese Falschinformationen sind nur ein Aspekt, wenn wir jetzt mal sowas wie eine Gesamtbilanz ziehen wollen, der digitalen Öffentlichkeit in der liberalen Demokratie. Wir haben leider noch eine ganze Reihe weiterer Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel die Verrohung der Diskurse, Hasskommentare ist ein wichtiger Punkt. Der respektlose Umgang, nicht das, was man sich so als ideal vorstellt, ein zivilisierter, auf rationalen Argumenten basierender Umgang, herrschaftsfrei, wie das Jürgen Habermas beschrieben hat. Also da gibt es noch an vielen Stellen Nachholbedarf, was also diese Diskursqualität angeht. Wir finden aber auch weitere Schwachpunkte, wenn es etwa um die Gleichheit geht. Wer beteiligt sich denn eigentlich an politischen Diskursen? Wer fühlt sich einerseits selbstbewusst dazu, eloquent genug, sich da einzuschalten und dann auch wahrgenommen zu werden? Es geht ja nicht nur darum, was zu sagen, sondern auch dann entsprechend Aufmerksamkeit zu gewinnen, Resonanz auszulösen. Und da wissen wir, dass es da nach wie vor deutliche Ungleichheiten gibt zwischen den Bevölkerungsgruppen, dass die Gebildeten, die politisch Aktiven, die versiert sind im Umgang mit dem Internet natürlich Vorteile haben. Die Liste ließe sich jetzt noch weiter ergänzen. Echokammern, Filterblasen ist ein Thema gewesen. Da geht es um die gemeinsame Sphäre der Öffentlichkeit, die Integration. Auch da relativiert die Forschung sehr deutlich, weil man sagt, so in ausgeprägter Form findet man die gar nicht. Es gibt so eine Neigung, gleich und gleich gesellt sich gern oder man lässt sich lieber bestätigen in seinen Auffassungen. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass das Internet Horizont erweiternd wird, dass wir dort auch zufällig mit anderslautenden Meinungen konfrontiert werden, die wir vorher noch gar nicht registriert haben, die uns auch zum Nachdenken anregen können. Also Man muss häufig relativieren, auch wenn es um Fragen geht wie Vielfalt oder die Verteilung von Meinungsmacht, wo wir eine Ballung von Macht im Moment bei Plattformen erleben, aber auch zum Teil durch staatliche Zensur, durch staatliche Eingriffe in autoritären Staaten. Insofern haben wir da mit einem ganzen Katalog von Fragen zu tun, die man da diskutieren muss, neben der natürlich sehr wichtigen Frage der Desinformation und der Fake News.
Jetzt haben wir viel über sozusagen die dunkle Seite der politischen Kommunikation im Netz gesprochen, diese Dark Participation, also grundsätzlich demokratiefeindliche Kommunikation im Netz. Beobachten Sie denn auf der anderen Seite auch positive Entwicklungen oder vielleicht Chancen, die sich eben für ein demokratisches Miteinander gerade durch die Digitalisierung, durch das Netz ergeben?
Ja, durchaus. Ich meine, das Internet wurde ja mit sehr, sehr großen Erwartungen begrüßt, wenn man so will, in den 1990er Jahren. Da gab es sicherlich auch naive Cyber-Utopien darüber, wie sich die Demokratie weiterentwickeln könne, durch die Möglichkeit, dass sich alle beteiligen können, dass man hier einen, so hatte man damals zumindest den Eindruck, einen relativ machtfreien Raum hat. Davon hat sich sicherlich vieles nicht verwirklicht. Auf der anderen Seite sind wir als Gesellschaft dabei, zu lernen, wie man mit diesen digitalen Möglichkeiten umgeht. Und da, glaube ich, kann man durchaus Fortschritte registrieren. Also um nochmal auf den Weizenbaum-Report zurückzukommen, dort haben wir festgestellt, dass der Anteil der Befragten, der angibt, mit hasserfüllten Kommentaren konfrontiert worden zu sein, rückläufig ist. Also das ist, wir müssen sie ja aber, wie gesagt, einschränken. Das sind Ergebnisse, die sich auf Deutschland beziehen, wo wir durchaus einen erkennbaren Rückgang haben. Es gibt auch andere Entwicklungen, die optimistisch stimmen. Also wenn wir uns zum Beispiel Mobilisierungsprozesse ansehen, beispielsweise Hashtag MeToo oder Fridays for Future, da sind das ja durchaus lobenswerte oder auch wichtige Initiativen gewesen, nicht nur national, sondern auch transnational wichtige Themen auf die Agenda zu setzen und nicht nur junge Menschen zu mobilisieren, auch auf die Straßen zu bringen. Da entsteht in Umrissen sowas wie eine globale Öffentlichkeit für die großen Herausforderungen der Gegenwartsgesellschaft. Was wir auch sehen können, ist, dass es auch so eine Bereitschaft, wenn man so will, zur Mitarbeit gibt. Auch da darf ich nochmal auf den Befund des Weizenbaum-Panels verweisen. Da wird immer gefragt nach Zivilcourage im Internet, also inwieweit man auch bereit ist, selbst einzugreifen, zu warnen, wenn man mit Falschnachrichten konfrontiert ist, Falschnachrichten auch zu melden bei den Anbietern. Auch da haben wir doch immer noch einen relativ hohen Anteil, der sagt, sowas zu tun, also dass man Mitverantwortung fühlt für die Qualität des Diskurses. Allerdings sollte man das auch nicht den Einzelnen allein überlassen. Ich glaube, das sind auch die Medien gefordert. Ich sehe den Journalismus oder etwa den öffentlich-rechtlichen Rundfunk da deutlich in der Verantwortung, auch Orte zu schaffen des gepflegten zivilen Diskurses, die uns im Moment noch fehlen. Ein Beispiel ist das Jugendangebot von ARD und ZDF Funk, wo viel experimentiert wird, auch manches auch kritisiert wird. Ich sehe da aber vor allem die positiven Seiten, wo man versucht, neue Formate, auch politische Formate zu entwickeln.
Ja, da wäre ich jetzt sowieso auch ein bisschen drauf zu sprechen gekommen. Sie haben es jetzt schon erwähnt, die Rolle der Medien, die Rolle des Journalismus wandelt sich natürlich auch durch das Internet. Sie haben mal gesagt, weil im Internet eben jeder, jede publizieren kann, muss der Journalismus seine Rolle auch neu bestimmen und sich ein klares Profil geben. Was meinen Sie denn damit genau? Wie kann so ein neues Profil aussehen und wie müssen Medien, wie müssen Journalistinnen und Journalisten vielleicht sich auch neu orientieren durch diese neuen Medien?
Ja, in der Tat, Frau Krug, es ist wichtig, dass der Journalismus nicht nur ein neues Geschäftsmodell findet, also er hat ein ökonomisches Problem, sondern er muss auch, denke ich, seine Aufgaben anpassen. Nicht völlig neu definieren. Ich glaube, die wesentlichen journalistischen Standards bleiben unverändert. Objektivität, also die Sorgfalt im Umgang bei der Prüfung von Nachrichten, dass die Themen ausgewählt werden sollen, die von öffentlichem Interesse sind, dass man eben auch die Aufmerksamkeit fokussiert auf diese wichtigen Themen, damit darüber alle informiert sind und auch mitdiskutieren können. Es kommen aber neue Aufgaben hinzu oder verstärken sich. Das ist vor allem diese Moderationsaufgabe. Wir haben im Internet eben diese zunächst mal fantastischen Möglichkeiten der Partizipation, der Interaktion, dass man wirklich Diskurse in ganz unterschiedlichen Formaten anbieten kann. Das ist eben nicht nur die Talkshow, wo 60 oder 90 Minuten ganz, ganz wenige im Studio sitzen und dann diskutieren können, sondern man kann das unter breiter Beteiligung machen, ohne Zeitdruck, auch gestärkt durch die Rationalität des geschriebenen Wortes und wo man in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, in ganz unterschiedlichen Formen diskutieren kann. Und das bedarf einer Moderation. Da ist, glaube ich, noch im Moment viel Luft nach oben. Wir finden sehr häufig einfach nur die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, aber noch wenig Moderation. Aber das Internet bietet dafür das technische Potenzial. Das ist, glaube ich, eine wichtige Rolle. Eine zweite wichtige Rolle ist, dass Redaktionen nicht mehr nur selbst auswählen, für die Qualität der eigenen Nachrichten verantwortlich sein müssen, sondern eben auch für das, was da draußen schon zu finden ist. Mhm. Jeder kann publizieren, aber wir wissen, dass es dann auch viele Falschinformationen ins Netz schwemmt oder sonstige schlechte Qualität dort zu finden ist. Und ich halte es für wichtig, dass auch Redaktionen einerseits das Negative in den Blick nehmen, Stichwort Fact-Checking, also dort schauen, welche Falschinformationen kursieren, die aufzulisten, richtig zu stellen und auch darauf zu erklären, weshalb diese Informationen falsch sind. Da gibt es schon viele sehr engagierte Redaktionen in diesem Bereich. Aber durchaus auch jetzt mal mit positivem Blick die interessanten Sachen zu finden, dort auszugraben. Das ist auch wieder ein Stück weit Partizipation, auch in einem kleinen Blog, wo in einem Account sehr wenige Follower hat, dort zu zeigen, was dort an Interessanten zu finden ist. Also so eine Art von, manche sprechen von Kuratieren oder von Gatewatching-Funktionen, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Und vielleicht nochmal so als dritten Punkt. Wir alle sind ja nun konfrontiert mit dieser pathetisch formuliert menschheitsgeschichtlichen neuen Möglichkeit, dass wir nun plötzlich alle öffentlich kommunizieren können, selber publizieren können. Das müssen wir natürlich lernen. Und ich glaube, die Aufgabe der Kompetenzvermittlung kann man auch als journalistische Aufgabe ansehen. Uns Unterstützung zu geben, auch Möglichkeiten der Artikulation. Das sollte man nicht nur, glaube ich, den doch sehr stark kommerziell orientierten Plattformen überlassen, die also im Moment soziale Medien bereitstellen, sondern das könnte auch eine Aufgabe der Medien sein.
Ja, letzte Frage im Grunde, was können Sie, was kann ich, was können wir alle besser machen? Wie sieht gutes politisches Engagement im Internet für Sie ganz persönlich aus? Gibt es vielleicht Formen der Partizipation, die Sie selber nutzen und auch empfehlen würden?
Ja, ich glaube, wir haben im Laufe unseres Gesprächs schon so ein paar Ideen zusammengetragen, was man tun kann. Also zunächst mal sich überhaupt zu beteiligen, ist wichtig. Dann ist die Form ganz wichtig, also sich zu zügeln, also sich nicht mitreißen zu lassen, emotional und hasserfüllt, sondern und vielleicht auch andere zur Mäßigung ermahnen. Oder wenn man merkt, da läuft was völlig schief, darf man durchaus auch der Redaktion Bescheid geben, so, dass man da die Sorge hat, dass da etwas aus dem Ruder läuft. So. Also man kann, glaube ich, einiges tun, auch als Einzelner oder auch in Gruppen. Und da sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, wenn wir die Qualität der öffentlichen Kommunikation verbessern wollen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Christoph Neuberger vom Weizenbaum-Institut und der FU Berlin für das Gespräch und diese Einsichten, wie das Internet Prozesse politischer Kommunikation verändert und welchen Einfluss digitale Medien auf unsere politische Meinungsbildung und damit natürlich auch auf unsere Demokratie haben. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, aufstehen, auch wenn es digital ist und für die eigene demokratische Meinung eintreten, das ist wahrscheinlich das Einzige, was gegen die antidemokratischen Schreihälse im Netz da draußen hilft, die ja deutlich lauter geworden sind, eben weil es so wunderbar digitale Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Es ist ja auch viel leichter, mal irgendwas zu posten, als sich irgendwo hinzustellen und echten Menschen in die Augen zu gucken, aber durchaus eine Gefahr für die Demokratie. Und naja, also ich hatte das große Glück und aber auch so ein bisschen das schwere Herz, ein Interview zu führen, wo es eben genau darum geht, wenn es auf einmal antidemokratisch wird oder sogar auch voller Hass und voller Feindseligkeit und voller Fake News und Hate Speech im Netz, und zwar mit Sausan Çebli.
Im Gespräch.
Sausan Çebli ist deutsche Politikerin und Autorin. Bis 2021 war sie Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund in der Berliner Senatskanzlei. Vorher war sie stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes für Frank-Walter Steinmeier. Sie ist heute hier im Ohr am Netz und das freut uns sehr. Herzlich willkommen, Frau Çebli.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Frau Çebli, Sie sagen, die Zukunft der Demokratie wird im Netz verhandelt und deshalb müssen wir dort mehr zu Zivilcourage zeigen und uns aktiv gegen Hassrede einsetzen. Was verstehen Sie darunter? Also welche Form von Zivilcourage oder Solidarität würden Sie sich wünschen von den Bürgerinnen und Bürgern?
Zunächst einmal vielleicht ein bisschen zu den Zahlen. Ich habe diesen Satz einmal gesagt und die Leute können nicht so viel damit anfangen. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass sich ja ganz viele auch aktive Politikerinnen, aber auch Akteure aus der Zivilgesellschaft zurückgezogen haben aus dem Netz. Weil natürlich das Netz ist toxisch. Die sozialen Medien können einen total belasten, physisch, psychisch und vieles mehr. Wir haben gesehen, dass Menschen, die sichtbar sind, die laut sind, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Politik ganz gezielt angegriffen wurden, angefeindet wurden. Und dass dieser Hass, wie ich es sage, dieser Hass im Netz ja auch Menschen töten kann. Wir haben all das gesehen. Mhm. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass Leute einfach nicht mehr können und sich zurückziehen. Aber meine These ist, dass die sozialen Medien viel zu wichtig sind, auch für unsere Demokratie, als dass wir uns zurückziehen. Weil heute ist es schon so, dass mehr als die Hälfte der Menschheit sich im Schnitt rund 2,5 Stunden im Netz austauscht. Und deswegen, also diese Zahlen auch, was Meta angeht, also Facebook, Instagram, Twitter und viele andere Netzwerke mehr, die Zahlen sind so groß, dass wir gar nicht sagen können, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, weil das ist ja irrelevant. Nein, die sozialen Medien werden immer wichtiger. Und anstatt sie denjenigen zu überlassen, die unsere Demokratie zerstören wollen, die Menschen wie mich und andere Akteure aus dem Netz zurückdrängen wollen, die uns zum Schweigen bringen wollen, müssen wir Zivilcourage zeigen, müssen wir das Netz wieder zurückgewinnen. Zivilcourage im Sinne von Solidarität zeigen, mit jenen, die angegriffen werden, positive Nachrichten setzen, anstatt immer nur auch zuzuspitzen, zu polarisieren. Also Flanke zeigen für die Demokratie, das Netz zu helfen, das Netz demokratischer zu gestalten. Natürlich, ne, es ist nicht nur die Rolle der Zivilgesellschaft, die Politik, ich hoffe, wir kommen darauf, muss dafür sorgen, dass das Netz auch so gestaltet wird, dass man sich natürlich angstfrei im Netz bewegen kann. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Zivilcourage zeigen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, viele ziehen sich nach und nach zurück, eben wegen persönlicher Anfeindung. Ich vermute mal, Sie selbst sind wahrscheinlich auch in den sozialen Medien gerne mal unter Feuer. Also A, als Frau sowieso schon mal grundsätzlich, dann als Politikerin, dann vielleicht auch noch bezogen auf Ihre Herkunft und auf Ihre Meinung zu sagen, hey, wir überlassen nicht den populistischen Schreihälsen das Netz, sondern versuchen hier Demokratie reinzubringen. Wie gehen Sie ganz persönlich damit um? Kommt es nicht an Sie ran oder was tun Sie, um trotzdem ruhig zu schlafen und weiterzumachen?
Das ist nicht so leicht. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Weil dieser Hass im Netz, das ist nichts anderes als Gift in Form von Buchstaben. Das ist eine permanente Giftspritze, die ein ins Blut quasi gegeben wird. Und es ist total schwierig, sich dagegen zu immunisieren. Auch mich lässt der Hass nicht kalt. Mein erster Shitstorm war total brutal. Und auch damals habe ich überlegt, ob ich mich nicht zurückziehe, ob ich das, wie ich das alles ertragen soll. Und inzwischen vergeht ja kein Tag für mich ohne Hass im Netz. Kein Tag ohne Hetze, kein Tag ohne Anfeindung, kein Tag ohne beleidigt zu werden. Kein einziger Tag. Jeden Tag sind meine Inboxen voll damit. Ich kann inzwischen, egal was ich inzwischen sage, ob ich über das Wetter was sage oder ob ich auch schweige, meine Inboxen sind voll. Und deswegen ist Hass und diese digitale Gewalt, ich nenne das, das sind so schleichende humanitäre Krisen mit Millionen Verletzten und vielen Toten. Und das ist nicht zu verniedlichen, ist auch kein Nischenthema, ist total existenziell für uns als Demokratie. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, resilient gegen diesen Hass zu werden. Resilient im Sinne von, dass wir nicht zulassen und auch ich nicht zulasse, so schwer es ist, diesen Hass nicht zu nah an uns heranzulassen, uns davon nicht zum Schweigen bringen zu lassen. Und was ich mache, damit es nicht zu brutal ist, damit mich der Hass nicht niederzwingt, ich nehme immer mal wieder Detox-Phasen ein. Ich mache immer mal wieder Auszeiten. Ich suche Hilfe. Ich verbinde mich mit Menschen, die an ähnlichen Dingen arbeiten und für ähnliche Dinge kämpfen. Und das kann man. Ich beschreibe das in meinem Buch Laut, wo es ja um Hass im Netz geht, beschreibe ich, wie man sich besser wappnet, um mit diesem ganzen Hass umzugehen.
Und trotzdem ist es definitiv schwer und schwer auszuhalten. Sie haben es ja gerade auch gesagt, ich kenne es nur so in ganz kleinem Rahmen, wenn wir mal in irgendeiner Radiosendung irgendwas erzählen, was irgendwem sauer aufstößt, dann sagt man, naja, komm, das ignoriere ich. Aber es ist nicht so leicht, sowas zu ignorieren. Es geht einem nahe, gerade wenn man ein emotionaler und mitfühlender Mensch ist, was wir ja hoffentlich alle sind. Jetzt ist die Frage, also Sie suchen sich aktiv Gleichgesinnte und Hilfe, aber was können wir, also ich sage jetzt mal wir, die Bundesbürgerin, die Bundesbürger, die Zivilgesellschaft tun, um Sie an vorderster Front zu unterstützen? Würde es Ihnen helfen, wenn Ihre Inbox mal halb voll mit richtig so, weiter so, danke, dass Sie sich in die Line of Fire stellen ist? Weil oft ist ja das Problem, die, die meckern, sind immer die Lauten und die, die was gut oder okay finden, ehe die mal Lob aussprechen, das dauert ja viel länger. Ne?
So. Absolut, deswegen ist sozusagen mein Buch ja auch wirklich so ein Ruf danach, Zivilcourage zu zeigen, weil ich und viele andere, die von diesem Hass im Netz betroffen sind, wir brauchen die Solidarität, wir brauchen die positiven Zuschriften. Wir müssen das Gefühl haben, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mein Austausch mit anderen zeigt mir, was mich am Ende dazu bringt, aufrecht stehen zu bleiben, sind positive Zuschriften, sind Nachrichten der Solidarität, sind genauso, wie Sie das gerade formuliert haben, danke, wir stehen an deiner Seite. Oder wenn ich sehe, dass das, was ich tue, auch Auswirkungen hat, wenn ich sehe, dass zum Beispiel, wenn ich laut geworden bin, Menschen, eine Familie nicht abgeschoben wird, wenn ich erfolgreich bin, nachdem ich eine Anzeige gestellt habe, wenn ich sehe, dass politische Diskurse in eine andere Richtung laufen, wenn ich das Leben von Einzelnen irgendwie mit verändert habe, wenn mir Leute schreiben, weißt du, durch dich, Sausan, habe ich entschieden, doch in die Politik zu gehen oder du hast mich ermutigt, meinen Weg zu gehen und das zu machen. Das ist so, das wiegt so viel mehr als der Hass am Ende des Tages. Und ganz häufig sagen mir Leute, was kann ich denn mit meinem kleinen Account denn schon bewegen, ne? Also ich habe gerade mal 2000 Follower und du mit deinen über 100.000 Followern, was kann ich schon bewegen? Nein, jede positive Nachricht kommt bei mir an und zwar so viel stärker und in einer so großen Geschwindigkeit wie keine Hassnachricht. Ich kann das inzwischen und ich glaube viele Opfer und Betroffene können das. Wir können ganz klar unterscheiden, wo ganz viel Hass kommt und die positive Nachricht quasi daraus rausziehen und sie fällt auf und sie gibt uns Kraft.
Ja, ich hoffe, Sie behalten die Kraft, weil man hört deutlich, das geht Ihnen durchaus nahe, was wir ja absolut nachvollziehen können, wenn man da wirklich so in der Schusslinie steht und ständig angefeindet wird. Sie haben gerade schon Ihr Buch Laut erwähnt, da reden Sie eben darüber, wie man sozusagen sich helfen kann. Ist es an potenzielle Hassopfer gerichtet? Ist es an alle die gerichtet, die sich im Moment noch nicht oder nicht mehr einmischen, sich einzumischen oder auch an die hassverbreitenden Täter? Wer ist Ihre Zielgruppe?
Also mein Buch ist letztendlich ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, die Beobachterrolle zu verlassen, die Seitenlinie zu überqueren, so nenne ich das, und sich aufs Feld zu begeben. Und das Feld ist in dem Fall das Netz und das Schweigen zu brechen. Weil mehr als Morddrohungen macht mir am Ende Sorge, dass zu viele in diesem Land mit zuschauen und schweigen. Mhm. Und wenn ich so das Wochenende beobachtet habe oder die letzten Tage und meinen Twitter-Kanal aufgemacht habe, ich habe so das Gefühl, wir sind gelähmt angesichts dieser brutalen rechten Kraft, ja, angesichts des Anstiegs antidemokratischer Kräfte und der Stärke, die ja auch in Zahlen sichtbar ist. Und ich habe so das Gefühl, es fehlt eine organisierte, strukturierte, laute Mehrheitsgesellschaft, die dem etwas entgegensetzt. Ich habe das Gefühl, wir sind so ohnmächtig.
Hilflos, ne? Weil man sich auch gar nicht vorstellen kann, wo so viel Hass herkommt.
Hilflos, ohnmächtig, weil so, was können wir dagegen tun? Wir beobachten das quasi gelähmt und lassen es einfach passieren. Letzte Woche in Nordhausen, als entgegen ganz vieler Meinungen und auch Berichte der AfD-Kandidat eben nicht gewonnen hat. Es gibt eine Möglichkeit, sich dagegen zu stellen, sich gegen rechte, antidemokratische Kräfte, gegen Nazis zu stellen. Und dass diese positiven Signale, diese positiven Entwicklungen, einfach positive Ereignisse auch aufzunehmen und zu sagen, hey, es liegt in unserer Hand. Wir sind nicht verloren. Weil wissen Sie, was mir so große Sorgen macht, ist, dass inzwischen alle um mich herum sich die Frage stellen, und das gab es vorher nicht so, wo gehen wir hin, wenn es hier kippt? Und das ist so eine Frage, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wo gehen wir hin, wenn es in Deutschland kippt? Das ist so brutal und das ist nicht irgendwie Hysterie, sondern es bewegt Menschen. Und die Angst ist da, dass sich in diesem Land etwas so brutal anders entwickeln kann, dass Leute wie ich einfach hier vielleicht keinen Platz mehr haben werden.
Puh.
Und das beschäftigt Menschen und das macht mir Sorgen. Und deshalb müssen wir uns als Demokratinnen besser organisieren und so viel lauter werden gegen jene, die dieses Land in eine andere Richtung sehen haben.
Die Zeit des Abwartens und Beobachtens ist vorbei. Man muss sozusagen seine Stimme nutzen, sowohl bei den Wahlen, weil wenn man nicht wählen geht, überlässt man denen, die wählen gehen, das sind dann oft die Extremisten, einfach die Mehrheit. Das Gleiche gilt aber, und das lernen wir jetzt von Ihnen, Frau Tschibli, auch im Netz. Also, so doof das klingt, bei einer wichtigen demokratischen Aussage mal ein Like oder einen positiven Kommentar zu hinterlassen, ist nicht, ich flansch mich daran oder ich will mich da irgendwie anbiedern. Nein, das ist gelebte Demokratie im Netz. Frau Tschibli, da kommt mir eine Frage in den Sinn. Würden Sie sich wünschen, es hätte diesen ganzen Social-Media-Krempel einfach nie gegeben? Glauben Sie, das ist also aus jetziger Sicht schlecht für die Gesellschaft oder vielleicht am Ende irgendwann dann doch gut?
Nein, die sozialen Medien sind Realität und für viele Menschen sind soziale Medien existenziell. Schauen sich die Menschen im Iran an. Gäbe es Instagram und andere soziale Kanäle nicht, wüssten wir überhaupt nicht, was die Leute da bewegt, wie sie um Selbstbestimmung und Freiheit kämpfen. Es gäbe Bewegungen wie Black Lives Matter nicht. Noch nie war es für marginalisierte Menschen so einfach, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, wie in Zeiten von Social Media. Von hier der Hashtag. Me too. All das hätte es nicht gegeben. Ich glaube, wir würden ganz viel nicht haben in dieser Welt, auch an positiven Entwicklungen, gäbe es Social Media nicht. Social Media haben eine gigantische, demokratisierende, positive Kraft. Sie haben aber auch eine zerstörerische Kraft. Und es liegt an uns, das Positive noch positiver zu gestalten und das hervorzuheben und nicht zuzulassen, dass das Destruktive, das Zerstörerische unsere Welt so stark steuert und auch ausmacht. Und dafür ist natürlich Politik gefragt, die Rahmenbedingungen dafür setzen müssen, damit es in den sozialen Medien anders läuft. Da kann auch Zivilgesellschaft allein nicht so viel bewegen, ne? Also ja. Diese großen Unternehmen wie Google, Meta, Twitter und Co., die müssen wissen, dass ihr Geschäftsmodell, das ja darauf beruht, dass Emotionen nach oben getriggert werden oder getragen werden, damit sie uns emotionalisieren und ganz lange am Bildschirm halten, dass dieses Geschäftsmodell mit Emotionen Geld zu machen auch durchbrochen wird, indem wir das Netz regulieren. Das ist sozusagen, das ist der Rahmen, der gegeben sein muss, damit diese positive Kraft von Social Media sich noch viel, viel stärker entfalten kann und das Zerstörerische nicht so viel Kraft entfalten kann, dass es Demokratien zerstört.
Okay, jetzt haben wir ja gesagt, also die Zivilgesellschaft, wir alle müssen einfach aufstehen und mitreden und laut werden. Wir müssen ja nicht schreien, aber wir müssen zeigen, dass wir da sind, indem wir kommentieren oder liken oder teilen. Das sind schon ganz einfache Mittel, wie man zu Hause am Schreibtisch was tun kann. Das versuchen wir jetzt. Was genau, möglichst konkret, würden Sie sich dann von der Politik vielleicht an Rahmenbedingungen wünschen? Also was fehlt Ihnen in Ihrer aktuellen Situation, wo Sie sagen, Mann, warum ist es nicht so? Dann wäre doch vieles besser.
Also Stand heute ist, dass die Opfer, die Betroffenen keine starke Lobby haben. Wir haben eine gute Gesetzgebung. Wir haben in Deutschland ist da wirklich auch besser als andere Länder. Wir haben eine Gesetzgebung, die Menschen, die betroffen sind von Hass, auch schützt und Social Media Netzwerke, also soziale Netzwerke auch reguliert. Es fehlt an Umsetzung. Es fehlt daran, dass unsere Justiz nicht gut ausgerüstet ist. Es fehlen die Ressourcen. Es fehlt die Sensibilisierung in der Erkennung von Hass im Netz und digitaler Gewalt. Ich bekomme einfach zu oft die Nachricht zurückgespiegelt von der Justiz, wenn ich eine Anzeige erstellt habe, der Täter oder die Täterin ist nicht ermittelbar. Sie wären aber ermittelbar, wenn wir Ressourcen reinstecken. Mhm. Social-Media-Plattformen müssen dabei helfen, Täter zu ermitteln. Accounts, von denen permanent Hass gestreut wird, müssen deaktiviert werden. Es gibt jetzt da auch eine Gesetzgebung. Ich hoffe, dass wir einfach besser werden in der Umsetzung und im Schutz von Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind. Weil, wissen Sie, zu oft haben sich in der Vergangenheit auch Kommunalpolitiker und Menschen zurückgezogen, weil sie nicht mehr mit dem Hass umgehen konnten und weil die Solidarität gefehlt hat. Sie wurden weder von der Polizei noch von der Justiz noch von der Politik getragen und gestützt. Und auch die Zivilgesellschaft hat versagt. Ich bin mir sicher, viele Menschen, die sich in den letzten Jahren zurückgezogen haben, hätten das nicht getan. Hätten sie das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft sich solidarisch mit ihnen zeigt, wenn sie sie getragen hätte, wenn sie das Gefühl hätten, okay, da sind Menschen hinter mir, die sehen, was ich da tue und sie unterstützen mich in dem, was ich tue. Und beides hat gefehlt. Und deswegen haben sich so viele Leute zurückgezogen. Es werden sich noch mehr zurückziehen, wenn wir hier nicht besser werden.
Eine Frau, die sich nicht zurückgezogen hat, sondern täglich sich dem Hass im Netz sozusagen stellt, ist Sausan Çebli. Sie hat das Buch geschrieben Laut und ist damit laut geworden. Steht damit wahrscheinlich noch mehr in der Schusslinie, aber es ist eine klare Leseempfehlung für uns alle, um zu gucken, wie wir dafür sorgen können, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass das Netz, dass die sozialen Medien wieder demokratischer werden. Frau Çebli, vielen, vielen Dank für das Interview und noch viel mehr Dank für Ihr Engagement und Ihre tägliche Arbeit. Von dieser Stelle aus ein fettes Like dran und wir teilen das.
Vielen Dank, dass ich sprechen durfte über dieses Thema.
Ja, eindrückliches Interview mit Frau Schäpli. Was bei mir so hängen geblieben ist, das Internet birgt natürlich ein enormes demokratisches Potenzial, aber es hat eben auch Schattenseiten, ne, die eben die eine oder der andere von uns auch ganz real erleben. Und wir sollten uns natürlich alle dafür einsetzen, die positiven Seiten des Internets zu nutzen und eben das Internet zu einem positiven demokratischen Raum zu machen.
Ja, und auch wenn es mal unangenehm wird, nicht den anderen das Feld zu überlassen, Rückzug aus den digitalen Weiten ist keine Option, wenn das Netz weiterhin demokratisch bleiben oder demokratischer werden soll, auch wenn es manchmal wehtut und manchmal, wie wir gerade gehört haben, sogar sehr wehtut. Wir sind am Fuße dieser Folge angekommen. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober zum 33. Mal jährt sich sozusagen dieser Feiertag hier heute. Deswegen haben wir mal geguckt, wie es dann aussieht mit der Demokratie und wo denn die demokratischen Prozesse, Entscheidungen heutzutage stattfinden und damals stattgefunden haben. Um Sicherheit, Stabilität und digitale Prozesse geht es aber quasi auch schon in der nächsten Folge. Und ich habe ja vorhin schon mal so einen kleinen Spoiler-Alarm losgelassen, denn in der nächsten Woche dreht sich bei uns ja alles um ICANN.
Genau, damit wir eben das Internet so nutzen können, wie wir es gewohnt sind, gibt es ja die basisdemokratische Instanz ICANN, die das Internet verwaltet, haben wir ja heute schon ein bisschen erklärt, und organisiert, sowie sich eben mit Regularien auseinandersetzt. Und wie das alles funktioniert und welche Bedeutung diese Organisation hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Ja, wir schalten dann quasi rein nach Hamburg, ne? Jawohl, weil da findet das statt nach so vielen Jahren. So, Sidonie, ich wünsche dir eine tolle Zeit bis dahin. Wir hören uns dann. Ich freue mich riesig drauf. Feier noch ein bisschen den Tag der Deutschen Einheit und ihr da draußen auch. Macht euch ein Säckchen auf.
Na, und du deinen sozusagen, nee, Hochzeitstag hätte ich jetzt fast schon gesagt, das ist aber
nee,
falsch.
Es ist der Kennenlerntag. Der Hochzeitstag ist natürlich der 9.9., weil dann kann man sich besser merken. Aber der Tag der Deutschen Einheit war auch ein guter Tag, das erste Mal zu knutschen, auch wenn es schon, dieses Jahr 22 Jahre her ist. Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.